Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist. Mein Name ist Lea Wedewart, ich bin Kindheitspädagogin und hier dreht sich alles um eine Pädagogik, die bedürfnisorientiert ist, achtsam und gewaltbewusst. Heute wird es um das Thema Hochbegabung gehen. Und dafür habe ich eine wundervolle Gästin eingeladen, die schon mal da war und sich mit dem Thema der Hochbegabung sehr gut auskennt. Dr. Katrin Mikan ist Psychologin und hat langjährige Erfahrung in der Arbeit mit Kindern, Familien und Fachkräften, unter anderem als leitende Psychologin einer Station in einer Eltern-Kind-Klinik und Psychologin einer interdisziplinären Frühförderstelle. Sie war mehrere Jahre an verschiedenen internationalen Universitäten im Bereich Gehirnforschung und Entwicklungspsychologie. 2020 gründete sie die Firma Superhelden Kids. Superhelden Kids, da geht es viel um präventive Stärkung von Kindern für die Zukunft und um eine mentale Gesundheit. Also der Fokus liegt auf der Stärkung eines gesunden Umgangs mit Gefühlen und Gedanken von klein auf, also auch schon in der Kita und auf der positiven gehirnbasierten Kommunikation. Darauf aufbauend hat sie verschiedene Programme entwickelt, einmal für Kita-Kinder von 2 bis 4 Jahren. Das ist das Gefühle-Helden-Set, also das Gefühle-Helden-Programm. Dann gibt es Gefühle-Helden von 4 bis 8 Jahren und einmal die Heldenforscher für die 3. und 4. Klasse. Und das sind alles Programme, in denen eben Kinder lernen, ihre Gefühle zu steuern, Emotionsregulation zu üben. Und diese Programme sind tatsächlich gefördert. Also es ist ein Präventionsprogramm, das in Kitas bis zu 90% und in den Grundschulen bis zu 100% gefördert wird. Also das heißt, ihr müsst nicht mal selbst die Kosten übernehmen. Also das möchte ich hier an dieser Stelle einmal erwähnt haben und euch ans Herz legen. Die Informationen dazu findet ihr in den Shownotes. Ja, und das wird jetzt der Abschluss sein dieser kleinen Reihe der Neurodivergenz. Es gibt sicherlich auch noch weitere Ausprägungen, wie zum Beispiel Dyskalkulie oder Legasthenie. Das werde ich jetzt hier ausklammern, aber wir haben einen kleinen Einblick bekommen in die verschiedenen Ausprägungen der Neurodivergenz und ich hoffe auf jeden Fall an der Stelle, dass es dir gefallen hat. Wenn du die Folge noch nicht gehört hast zum Thema Autismus und ADHS oder auch die Grundlagenfolge zum Thema Neurodivergenz, dann hör sie dir gerne an. Das sind die 3 Folgen davor. Und noch etwas. Es findet bald der 1. Online-BOP-Fachtag statt, der Fachtag zur bedürfnisorientierten Pädagogik am 20. September am Weltkindertag. Seid dabei, wir freuen uns total auf euch. Es wird darum gehen, die bedürfnisorientierte Pädagogik einzuordnen, fachlich einzuordnen. Wir haben eine ganz tolle Referentin dabei, Dr. Andrea Tures. Wir haben ganz wundervolle Workshop-Leiterinnen dabei, wie zum Beispiel Helia Schneider, Corinna Scherwart, Sibylle Schmitz, Christine Füchtenschneider, Anja Kanzler, Simone Gottwald-Blaser von Mera Kita, Hergen Sasse, Laura Henriette Grin und Kira Daldrop. Ganz, ganz viele wundervolle Themen. Schaut euch mal auf der Webseite den Fachtag an. Die Themen sind unglaublich spannend. Und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr mit dabei seid am 20. September diesen Jahres. Nun geht es aber los. Viel Spaß beim Zuhören.
Der Kita-Podcast von Lea Wedewart.
Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen.
Ja, hallo Katrin, wie schön, dass du mal wieder hier im Podcast bist. Du warst ja schon mal hier, ne? Zu einem anderen Thema, Emotionsregulation, glaube ich, war das.
Richtig, liebe Lea, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich heute wieder da sein darf bei dir in deinem Podcast.
Genau, wir sprechen heute ja über Hochbegabung. Das ist ja auch ein Teil der oder eine Ausprägung von Neurodivergenz. Und
Mich würde mal interessieren, so welche Erfahrungen hast du denn schon so gemacht mit Hochbegabung? Wie bist du zu dem Thema gekommen? Du hast ja auch als Psychologin eben gearbeitet ganz lang. Und vielleicht magst du da uns so ein bisschen mitnehmen, wie du da zu dem Thema gekommen bist oder was dich damit verbunden hat. So.
Ja, klar, super gerne. Genau, wie du gesagt hast, bin ich Kinderpsychologin. Ich habe in der Frühförderstelle gearbeitet und auch in einer Kinderklinik, also in einem SPZ, wo wir Kinder stationär und ambulant begleitet haben. Und da ist natürlich das Thema Hochbegabung auch immer wieder Thema, wenn es um die Frage geht, warum ist dieses Kind so besonders und was braucht dieses Kind? Und da machen Psychologinnen generell gerne mal Intelligenztests, um zu schauen, welche Leistungen erbringen Kinder in diesen Intelligenztests. Und genau, da wird man dann auch immer wieder mit der Frage Hochbegabung konfrontiert.
Also das heißt, kann ich quasi allein durch einen Intelligenztest dann sagen, das Kind ist hochbegabt oder nicht?
Das ist eine sehr gute Frage. Also rein statistisch sozusagen, ja. Ne? Rein statistisch hast du quasi diesen Intelligenztest. Und da wird es jetzt schon wieder schwierig, weil welchen Intelligenztest nimmst du denn eigentlich? Es gibt Intelligenztests, die eher auf dem hohen Spektrum sozusagen, auf dem höheren Leistungsspektrum messen. Es gibt eher Intelligenztests, die auf dem niedrigeren Spektrum messen. Dann sind Intelligenztests natürlich oftmals sprachgebunden. Und da, ne, fängt dann schon genau die Schwierigkeit an, sagen wir mal, wo einfach die Erfahrung auch mit reinspielt. Prinzipiell gibt es so eine Normkurve, wo quasi wir Menschen einnormiert wurden, ne, von den Menschen, die Intelligenztests erfunden haben. Und wo es quasi einen Durchschnittswert gibt, wo man sagt, diese Person ist durchschnittlich intelligent, gibt es natürlich auch einen unterdurchschnittlichen Wert und es gibt natürlich auch einen überdurchschnittlichen Wert. Und genau da fällt die Hochbegabung hin, dass quasi Kinder in verschiedenen Leistungsmöglichkeiten, ich sage es mal als Leistungsspektren eines intelligenten Tests, das ist ja nicht nur eine Sache, die da getestet wird, sondern es sind ja immer verschiedene Leistungsspektren, die je nach Test abgefragt werden, da fällt dann ein Kind zum Beispiel in eine Hochbegabung rein.
Kannst du das kurz so ein bisschen erzählen? Also was sind das für verschiedene Spektren, die da abgefragt werden?
Ja, das kommt ganz auf den Test drauf an. Meistens sind es zum Beispiel sprachliche, also quasi im Bereich Sprache, im Bereich logisches Denken, im Bereich visuelle Fähigkeiten, da gibt es unterschiedliche Spektren. Im Bereich Emotionen fällt das nicht. Ja? Also das testet kein Intelligenztest, wie emotional intelligent ein Kind ist. Das können Intelligenztests nicht messen.
Und es gibt ja so ein Vorurteil, was dann viele haben, dass man dann sagt, okay, die Menschen mit Hochbegabung sind kognitiv super intelligent, aber emotional nicht so. Stimmt das?
Das ist auch eine super schwierige Frage, finde ich. Weil das lässt sich so, ich glaube, das kann ich so nicht beantworten. Also was ich beobachtet habe, ist, dass wenn zum Beispiel Kinder in einem Bereich, und das habe ich viel öfter erlebt, als dass Kinder in allen Bereichen hochbegabt sind. Ja? Also ich glaube, unser Gehirn, ich kann mich gar nicht erinnern, ob ich das je erlebt habe. Ja? Aber was ich sehr häufig erlebt habe, ist, dass Kinder in einem Bereich in die Hochbegabung fallen. Das heißt, die sind zwar in vielen Bereichen gut, ja, und vielleicht auch sogar überdurchschnittlich, aber in einem Bereich, zum Beispiel im sprachlichen Bereich, das ist das, was uns im Alltag mit Kindern meistens am schnellsten auffällt, ja, sage ich jetzt mal. Ne? Und wir merken, irgendein Kind, das kann sich sprachlich total gut ausdrücken, das spricht vielleicht sogar, als wenn es schon eine kleine erwachsene Person wäre, anstatt, das kann ich mehr altersgerecht, ne? Und dadurch beeindruckt es uns Erwachsene. Und gerade bei solchen Kindern, die so, ich sage jetzt mal, Teilleistungshochbegabungen haben, da ist es schon oft besonders und das hängt auch mit dieser besonderen Gehirnentwicklung bei Menschen mit Hochbegabung zusammen meistens, dass die im emotionalen Bereich oftmals eher Schwierigkeiten haben. Das kann ich auch gerne erklären, woran das liegt. Aber ich würde das jetzt nicht über einen Kamm scheren. Ja? Das würde ich nicht machen.
Ja, kannst du das mal erklären?
Ja, also vor allem nicht. Also im Endeffekt, da gibt es auch super spannende Studien. Also im Endeffekt, ich kann mich nicht erinnern, ob ich in der Episode mit der Emotionsregulation unser Gehirnmodell mal erklärt habe. Wir haben ja da quasi... Wir haben ja da quasi versucht, das möglichst für alle verständlich zu machen, für die Kinder, aber auch für die Fachkräfte, für die Eltern. Und im Endeffekt baut unser Gehirn ja Bahnen auf. Und wir haben ja quasi, die Reize treffen ja erstmal bei unserem emotionalen Zentrum ein, im limbischen System. Und wir nennen das immer Hasi Hüter, der Wächter der Tora, der sitzt da und wacht. So. Und da kommen dann erstmal diese Reize rein. Und ein durchschnittlich neurotypisch entwickeltes Kind, das baut irgendwann Autobahnen auf zum präfrontalen Kortex, der dem Kind hilft, seine Emotionen zu regulieren, zu lenken. Mhm. So, das heißt, dieses neurotypisch entwickelte Kind, das kann Reize filtern, das kann sich darauf konzentrieren, dass es verschiedene Strategien in der Emotionsregulation anwenden kann. Und wenn es jetzt aber um Hochbegabung und Gefühle geht, dann ist das Gehirn ein bisschen anders in dem Sinne, dass eigentlich hochbegabte Kinder, was emotionale Entwicklung angeht, so ein bisschen eine Entwicklungsverzögerung haben. Das bedeutet, bei denen fallen ja so viele Reize quasi in das Gehirn ein, dass die versuchen, alles parallel zu verarbeiten und dadurch baut das Gehirn langsamer Autobahnen auf. Ja, so kann man sich das vielleicht vorstellen. Das bedeutet, das meiste Gewusel in einem Kindergehirn ist ungefähr ums zweite Lebensjahr, da so das meiste Neuronengewusel, und dann ebbt es langsam ab und Autobahnen werden gebaut. Und bei hochbegabten Kindern ist dieses Neuronengewusel einfach länger da. Das wuselt länger. Ja? Und dadurch brauchen oft Kinder, die in bestimmten Bereichen sehr weit begabt sind, länger, was das Emotionale angeht. Weil das Gehirn mit anderen Reizverarbeitungen beschäftigt ist und nicht so viel Zeit mit Autobahnen bauen oder nicht so viel Ressourcen vielleicht für diese Autobahnen nutzt, weil es eben so viele andere Themen hat, die es interessiert.
Und also kann man sich das dann aber auch so vorstellen, dass dann ein bisschen wie bei anderen Ausprägungen von Neurodivergenz ist, dass dann auch starke Gefühle dann plötzlich dann auftauchen können, sowas wie, ne, also bei Autismus sagt man ja dann eben manchmal Meltdown oder sowas, also oder diese starken Ausdruck von Gefühlen, ne, bei ADHS ja auch. Kommt das bei Hochbegabung auch dann vor, deswegen?
Also was vorkommen kann, und ich möchte wirklich an dieser Stelle wirklich vorsichtig, weil wir jedes Kind muss einzeln betrachtet werden.
Keine Pauschalisierung.
Ich bin vorsichtig vor Pauschalisierungen. Wenn man Kinder jetzt in der Gruppe hat, im Kindergarten, und wenn man da quasi eine Verdacht hat, dann sollte man solchen Kindern mehr Zeit für die emotionale Entwicklung sozusagen, wie sagt man, anrechnen oder einrechnen.
Zusprechen, oder?
Genau, weil im Endeffekt, was wir Erwachsene meistens leider tun, wenn wir es nicht besser wissen, dann denken wir uns, ja, aber dieses Kind ist doch so schlau und wieso merkt sich das denn nicht? Da kann sich doch alles über Regenwürmer merken, und wieso merkt er sich alles über Regenwürmer, aber nichts über, wenn ich ihm schon 5-mal gesagt habe, du atme doch tief durch, wenn du wütend bist. Wieso merkt er sich das nicht? Oder sie. Und genau das hat sehr viel damit zu tun, dass einfach dieser Regenwurm für dieses hochbegabte Kind vielleicht etwas ist, was super spannend ist, und das andere aber etwas ist, wo das Gehirn einfach nicht die benötigte Autobahn hat, die es braucht, um das auch in einer stressigen Situation umsetzen zu können.
Okay, wir haben jetzt schon ganz viel so Teilaspekte uns angeguckt, so von Hochbegabung. Kannst du noch mal so allgemein vielleicht jetzt definieren, was ist denn jetzt Hochbegabung? Also wir haben es ja jetzt schon gesagt, ne? Also ein hoher IQ wahrscheinlich und so weiter, da sind wir ja schon so ein bisschen eingestiegen. Kannst du das nochmal definieren?
Also per se, Hochbegabung ist etwas, was quasi häufig über Intelligenztests gemessen wird. Ja? Aber natürlich gibt es auch Menschen, egal wie alt, die zum Beispiel emotional sehr, sage ich es mal, begabt sind. Ja? Und deswegen ist es so schwierig, im rein klassischen Sinn, in der Psychologie wird eine Hochbegabung über einen Intelligenztest gemessen. So. Ja. Und gleichzeitig natürlich Menschen leben, ja? Wenn man sozusagen das rausnimmt aus dieser Statistik, gibt es natürlich Menschen, die in unterschiedlichen Bereichen hochbegabt sind, in unterschiedlichen Bereichen besondere Begabungen haben.
Und hast du da so statistisch so einen Wert, wo man sagen kann, so viele Menschen sind hochbegabt?
Ja, also man sagt so circa 2%. Und das hat mit dieser Normkurve zu tun. Ja, quasi die meisten Menschen sind quasi in diesem durchschnittlichen Bereich, also rein wertebezogen sind es ein IQ von 90 bis 109. Und dann gibt es halt den überdurchschnittlichen Bereich und dann den hochbegabten Bereich ganz außen sozusagen dieser Kurve.
Ja, und man sagt ja auch häufig, dass hochbegabte Kinder in der Schule manchmal auffallen können oder auch in der Kita, aber in der Schule ist ja besonders, weil dann muss man irgendwie eine Sache lernen oder sowas, dass die manchmal durch Unterforderung ja auch auffallen können, oder? Also indem sie das, was da eben gemacht wird, für sie zu leicht ist. Also man, zumindest meine Vorurteile sagen, dass das, ich kenne mich damit nicht so gut aus, aber meine Vorurteile sagen dieses, dass das schon auch auffällige Kinder sein können im Unterricht.
Also durch Unterforderung fallen Kinder meistens nicht auf. Sie fallen meistens auf durch aggressives Verhalten, durch Stören, durch Hibbeln, durch Zappeln, durch Aufmerksamkeit ganz woanders haben. Und da muss man schon ganz genau hinsehen, um herauszufinden, dass das möglicherweise eine Unterforderung ist. Das ist auch, glaube ich, so ein großes Thema. Und ich glaube, das ist, wie soll ich sagen, es ist schwierig und man muss wirklich ganz individuell gucken, weil zum Beispiel mir als junge, unerfahrene Psychologin, das ist mal passiert, ich habe einen Intelligenztest mit einem Kind gemacht und habe mir dann gedacht, irgendwie passt das nicht. Die Werte und also wie sich das Kind gibt, das passt überhaupt nicht zusammen. Und dann haben wir nochmal einen Nachfolgetermin gemacht, Gott sei Dank. Und dann hat sich rausgestellt, dass dieses Kind, der konnte eigentlich verbale Reize quasi so gut wie gar nicht verarbeiten. Und ich habe das aber nicht gemerkt. Dieses Kind konnte das so gut durch Zeichensprache und alles Mögliche kompensieren, ja, maskieren, sagt man ja auch manchmal. Und das war sogar bei mir in der Testung so. Das heißt, auch im Alltag mit Kindern muss man wirklich manchmal ganz genau hingucken, was maskiert ein solches Kind? Und wenn man dann, ich habe dann den angepassten, den richtigen Test, ja, man braucht ja auch immer die richtigen Tests, mit denen man was messen möchte sozusagen, da fällt dann ganz viel Erfahrung mit rein, welchen Test nehme ich eigentlich? Und bei dem richtigen Test war dann alles genauso, wie es auch gut gepasst hat mit der Erfahrung, ne, mit der Beobachtung, die man gemacht hat.
Also du hast ja schon gesagt, so vielleicht fällt das Kind auf durch aggressives Verhalten, durch Hibbeln oder kannst du noch mal so sagen, also wie kann ich als Fachkraft da eine Vermutung bekommen, also dass ein Kind hochbegabt ist? An was kann ich das vielleicht sehen?
Also am allermeisten fallen die Kinder auf, die sprachlich sehr gut begabt sind. Die ganz viel fragen, warum, die ganz früh auch schon fragen, warum ist das so, was passiert da, die sich ganz früh schon Gedanken machen. Und das kann selbstverständlich im Kindergarten schon auffallen. Gerade diese Kinder mit sprachlicher Hochbegabung, die fallen uns meistens relativ leicht auf, weil ja die Sprache das ist, was wir kommunizieren und wo wir auch beeindruckt sind, dass die Kinder gut können. Was aber auch sein kann, ist, dass Kinder sich zum Beispiel ungewöhnlich lange auf Dinge konzentrieren können. Ja, ich nehme jetzt mal das Beispiel mit dem Regenwurm, ja, wo quasi dann Kinder über irgendeine Sache total fasziniert sind und sich dann ganz lange und intensiv mit solchen Themen beschäftigen und einfach viele, oder Dinosaurier ist auch so ein Ding, wo alle Dinosauriernamen, da sind wir allerdings schon wieder im verbalen Bereich. Ja. Also das sind dann Dinge, die wir halt beobachten können, dass das über die Fähigkeit anderer durchschnittlich entwickelter Kinder hinausgeht. Ja, und das mit diesen Auffälligkeiten, das kann auch schon früh beginnen. Ja? Fällt zwar in der Schule meistens noch eher auf, aber das kann auch im Kindergarten schon auffallen. Und ich denke mir gerade in so einem Fall, wenn wir ein Kind haben, das uns sehr herausfordert, dann ist immer wichtig, ganz genau hinzuschauen, was braucht dieses Kind eigentlich.
Ja. Diese Spezialinteressen, das sagt man ja auch häufig bei Autismus, dass das typisch ist. Gibt es da so Kombidiagnosen auch oft? Also kann das auch passieren, dass ein Kind zum Beispiel eine Hochbegabung hat und im autistischen Spektrum liegt? Also ist das häufig der Fall? Oder?
Das kann definitiv sein. Und das kann aber auch sein, und das möchte ich hier auch mal sagen, dass ein Kind eine Hochbegabung hat und trotzdem auch eine Lernstörung hat. Also zum Beispiel eine Legasthenie, also eine LRS, eine Lesestörung oder eine Rechtschreibstörung oder auch im mathematischen Bereich eine Dyskalkulie. Auch das ist möglich. Ja? Das fällt noch weniger auf übrigens, weil die Kinder in der Regel sehr, sehr gut maskieren können. Und dann haben wir Kinder, die vielleicht emotional sehr, sag ich mal, vielleicht zu Hause auch uns auffallen, weil sie einfach so viel Leistung bringen müssen, um das zu maskieren, um mitzuhalten, obwohl sie ja in anderen Bereichen deutlich besser begabt sind als andere Kinder. Ne? Das ist aber der Krux in unserer Gesellschaft an dieser Durchschnittsbegabung. Das ist ja das, worauf alles normiert ist, Schule und alles, ja? Dass quasi das Kind dann aus dem Rahmen fällt, weil es quasi nicht mehr in diese Norm passt.
Ja, Ja, genau. Und Dyskalkulie und Legasthenie sind ja, glaube ich, auch Formen von Neurodivergenz, ne? Kann man auch schon so sagen, oder?
Bestimmt, ja, das kann man bestimmt so sagen, ja.
Ja, ich glaube, ja.
Mhm. Und eine Sache, die auch noch bei hochbegabten Kindern sehr häufig auftritt, sind Angststörungen. Weil die Kinder nämlich dann sehr oft alles ganz logisch und klar durchdenken können. Was könnte denn passieren? Wenn ich XYZ mache, was passiert denn dann? Ja, das heißt, auch das ist etwas, was häufig vorkommt.
Genau, und ich habe auch gelesen, dass die ja auch dann zum Teil alles sehr perfekt machen wollen. Also, dass sie das, ne, dass keiner mitkriegen soll, dass sie vielleicht doch an manchen Stellen was nicht so gut können oder sowas. Ne? Also, dass sie manchmal so ein Perfektionsstreben haben auch, oder?
Also, bei Perfektionismus muss man ein bisschen schauen, weil zum einen sagt man, dass es eine Art Persönlichkeitseigenschaft ist, das heißt etwas, das wir vielleicht mitbringen. Okay. Zum anderen ist es aber auch etwas, das wir durch die Art und Weise unserer Erziehung oder auch nicht nur der Erziehung der Eltern, sondern der gesellschaftlichen Erziehung eines Kindes sehr viel Einfluss nimmt. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein Kind haben, das ganz oft sehr, sehr hohe und tolle Leistungen bringt, kann es sein, dass die Erwartungen kommen an das Kind. Ja, du bist doch immer so gut. Was ist denn heute mit dir los? So. Und natürlich kann das dann dazu führen, dass das Kind dann Angst davor kriegt, eben mal nicht so gut zu sein. Ja? Weil es das wahrscheinlich auch mitspüren wird, einen Teil.
Ja, und weil die Reaktionen darauf ja auch meistens dann positiv sind, auf das, was das Kind eigentlich leisten kann, so ungefähr. Ne?
Also genau,
weil,
und gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen die Erwartungen, die das mit sich bringt. Ne?
Ja.
Unser Gehirn arbeitet ja mit Schubladen. Ja? Das heißt, unser Gehirn packt immer alles in Schubladen. Immer. Ja? Das so arbeitet unser Gehirn. Das heißt, wenn wir das Kind in eine Schublade stecken, dass es total gut in irgendwas ist, dann steckt sich das Kind ja auch selber in diese Schublade. Und wenn es nicht in diese Schublade passt, dann ist es erstmal schwierig. Ne?
Viele sagen ja, so hochbegabt sein, wie toll wäre das, ne? Also, dass ich auch selbst hochbegabt bin, vielleicht, wie toll. Aber es kann vielleicht auch ein bestimmtes Leiden mitbringen, oder? Wenn Kinder hochbegabt sind, also Kinder leiden ja da zum Teil auch drunter, ne?
Ja, ich glaube, das ist einfach dieser Gedanke, dass wir uns denken, boah, also da muss ich jemand nur eine Sache anschauen und dann kann diese Person alles. Dieses visuelle Gedächtnis und dann kann man alles. Also der Wunsch nach Hochbegabung, der liegt sicher auch in diesem Wunsch nach hoher, perfekter Leistung. Ja?
Das oder heißt, auch Anerkennung dann ja auch.
Genau, das ist natürlich in unserer Gesellschaft mit Anerkennung verbunden, muss man sagen.
Ja, genau.
Natürlich, was die Hochbegabung oft mit sich bringt, ist, dass man einfach zum Beispiel total gut logisch schlussfolgern kann, total gut sich erinnern kann, ein gutes Gedächtnis hat. Genau, sprachliche Fähigkeiten haben wir ja schon gesagt, dass man sich vielleicht sprachlich besonders gut ausdrücken kann oder aber auch, dass man vielleicht besonders gutes räumliches Vorstellungsvermögen hat. Das fällt, glaube ich, allerdings so im Alltag ein bisschen weniger auf, dieses räumliche Vorstellungsvermögen. Aber vielleicht fällt es auf, wenn Kinder besonders tolle Dinge bauen können, ja, in der Kita. Vielleicht auch eine besondere Beobachtungsgenauigkeit, dass Kinder besonders gut auf irgendwas schauen können. Und viele hochbegabte Kinder oder viele Kinder mit Hochbegabung, die bringen ja auch dieses besonders neugierige Hinterfragende mit. So. Und da fängt es jetzt schon mal so ein bisschen an, würde ich mal sagen. Ja? Weil dann werden die nämlich auch schnell mal lästig. Und da, glaube ich, müssen wir unterscheiden zwischen diesem Segen, das Idealisierte, was wir uns alle wünschen, dass wir uns was anschauen und dass wir uns total gut ausdrücken können und wie wir alle sein wollen, sage ich jetzt mal. Ja. Und dann aber auch die Realität, nämlich, dass eben ganz viele Menschen mit Hochbegabung ja nicht in allen Bereichen hochbegabt sind, sondern vielleicht nur in bestimmten ausgeprägten Bereichen und dadurch dann wieder aus der Norm fallen. Und immer wenn man aus der Norm fällt, kommt es natürlich zu diesem Gefühl, ich passe nicht richtig dazu, ich gehöre nicht richtig rein. Und von dem her, genau, hat man natürlich dann auch noch die möglichen Komorbiditäten. Das heißt, dass man möglicherweise, ihr hattet ja schon in einer anderen Folge über Neurodivergenz gesprochen, ja. Und das ist ja auch etwas, was quasi, wenn eine Sache im Gehirn anders läuft, dann kommt vielleicht noch eine andere Sache dazu, die auch ein bisschen anders verarbeitet wird. Und dann eben auch noch diese typische Muster, sage ich jetzt mal, dass man quasi, dass diese Autobahnen im Gehirn nicht ausgebaut werden und das oder nicht in demselben Tempo ausgebaut werden, muss man korrekterweise sagen, weil in der Regel lernen die Kinder das schon, aber die lernen dann das zum Beispiel, was ein Kind mit vielleicht 7 schon kann, kann dann das Kind mit einer bestimmten Superbegabung in einem anderen Bereich vielleicht erst mit 11 oder 12. Ja? Mhm. Also, und das ist einfach die Zeit, die man damit einplanen muss, wo man sich auch beruhigen darf, wenn man dieses Wissen hat, dass das Kind normal ist. Ja? Weil wir wollen ja alle normal sein, aber irgendwie auch nicht. Irgendwie wollen wir auch alle was Besonderes
sein. Individuell sein. Genau. Ja, ja, das ist so ein bisschen ein Paradox. Ne? Also irgendwie wollen wir alle individuell sein, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die Linie oder dieser Anspruch der Norm ist selten größer gewesen, so ungefähr. Also, dass wir alle irgendwie dann doch in dieses Normsystem reinpassen. Also, verrückt.
Ja, und das hängt ja sehr viel damit zusammen, dass wir soziale Wesen sind. Ja, wir haben ein soziales Gehirn, können alleine eigentlich nicht überleben. Und deswegen brauchen wir andere. Und wir versuchen uns, und das weiß man auch aus der Forschung, dass sich die, nicht nur wir, alle Säugetiere, die passen sich an ihre anderen Artgenossen an, sozusagen. Und das sichert ihr Überleben. Und das ist genau das, warum wir alle irgendwie normal sein wollen, aber auch irgendwie besonders.
Ja, ja, ja.
Wir wollen alle das Alpha-Tierchen sein.
Ja.
Aber wir wissen nicht, wie anstrengend es eigentlich ist, ein Alpha-Tier zu sein.
Ja, ja, lustig. Wenn ich jetzt feststelle, vielleicht als Fachkraft, dass so ein Kind hochbegabt ist oder ich das vermute, wie sind denn dann so die Wege einer Diagnostik? Also was, also ich würde das ja dann wahrscheinlich mit den Eltern besprechen und wenn die Eltern dann sagen, ja, das sehen wir auch, was können dann die Eltern denn machen? Also was kann ich denen dann raten?
Also auf jeden Fall wäre für mich immer der erste Schritt, das Gespräch zu suchen und zu gucken, was kann das Kind sehr gut und wo hat das Kind noch einen Entwicklungsbedarf? Und das ist eigentlich bei allen Kindern so, ne? Weil sich ja jeder Mensch unterschiedlich entwickelt oder bei allen Menschen. Ja? Also jeder hat ja seine eigenen Entwicklungsthemen. Und was bei Kindern mit Hochbegabung ist, manchmal auch, dass die zum Beispiel verbal total gut sind, aber motorisch total weniger gut. Und genau über solche Dinge, also ich denke mir, also dass ein Kind kommt und sagt, ich glaube, dieses Kind hat Hochbegabung, bitte testen Sie das Kind auf Hochbegabung, das ist eher selten tatsächlich, meiner Erfahrung nach. Ja, vielleicht sehen das andere Psychologinnen anders, aber meiner Erfahrung nach ist es eher selten, sondern meistens kommen die Kinder mit irgendeiner Auffälligkeit.
Ja, ja,
und dann wird das quasi erst im Verlauf festgestellt, was da eigentlich Sache ist und worauf man vielleicht bei dem Kind besonders achten sollte. Und deswegen wäre mein Rat einfach, natürlich, das weiß ich aber, dass die Fachkräfte das in der Regel eh schon total gut machen, individuell schauen, was braucht dieses Kind. Und wenn man irgendeine Besonderheit beobachtet, egal in welche Richtung, dass man das einfach mit den Eltern kommuniziert.
Was denkst du, brauchen Eltern hochbegabter Kinder? Also ich glaube, wenn es um das Thema Neurodivergenz im Allgemeinen geht, sind ja Eltern schon, also machen sich viele Sorgen, oder? Oder ist das bei Hochbegabung auch so? Was denkst du, wie können Fachkräfte Eltern gut unterstützen, wenn die Kinder hochbegabt sind?
Du meinst also, wenn jetzt eine Hochbegabung bereits vorhanden ist und diagnostiziert ist?
Oder auf dem Weg dahin, ne? Wenn die dann in der Diagnostik sind quasi.
Also ich sehe das ja relativ pragmatisch. Ich glaube, jeder Mensch möchte gesehen werden und gehört werden. Und das Wichtigste ist immer, dass man sich gut vernetzt und dass man einander zuhört und schaut, welche Wünsche haben die Eltern oder welche Sorgen machen sich die Eltern, was ist möglich und was ist aber nicht möglich. Und dann einfach gemeinsam einen Weg zu finden. Mhm. Und vielleicht auch nochmal an dieser Stelle vom Alter her. Ne? Hochbegabung wird im Kindergarten eher, meiner Erfahrung nach, ja, aber das ist wieder eine individuelle Erfahrung, wird eher, oder habe ich bislang, ich kann mich jetzt gar nicht so genau erinnern, habe ich das so oft diagnostiziert?
Also es eher dann in der Schulzeit.
Genau, sozusagen. Also eher dann in den älteren Altersstufen, aber das kann auch sehr gut daran liegen, Lea, dass ja nur ein sehr geringer Anteil unserer Bevölkerung eine echte Hochbegabung hat nach den Diagnosekriterien. Theoretisch, so ab 2,5 Jahren, kann man schon Testungen durchführen, wo man auf solche Dinge achtet. Ne?
Okay. Und wenn ich jetzt weiß, dass ich habe ein hochbegabtes Kind in meiner Gruppe, ne, in meiner Kindergartengruppe, wie kann ich dann mit diesem Kind umgehen? Also soll ich dann eher, sage ich jetzt mal, ganz normal mit diesem Kind umgehen, wie mit jedem anderen auch? Mhm. Oder sollte ich dann schon irgendwie das auch fördern oder unterstützen, was das Spezialinteresse ist oder was auch immer? Wie siehst du das?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist ja der Grund, warum die Kinder dann auffällig werden, weil sie eben nicht gesehen werden oder weil sie unterfordert sind. Und da ist es bestimmt hilfreich zu gucken, welche Interessen hat das Kind. Und eine Idee ist, dass man vielleicht projektbezogene Themen macht, wo man auch andere Kinder mit einbezieht und wo dann einfach sich das Kind, das besonders interessiert ist in diesem Bereich, sich besonders gut einbringen kann. Vielleicht kann ein Kind schon früh lesen oder vielleicht kann es dann die Geschichte Vorleserin oder was, ne? Also dass sie quasi vielleicht auch bestimmte Rollen bekommen, wo sie auch helfen dürfen. Also ich glaube, da sollten wir auch keine Angst haben, dass wir uns denken, oh Gott, das Kind, das ist ja eigentlich noch viel zu jung, das kann das noch nicht. Sondern da dürfen wir ruhig mutig sein und wenn die Kinder Freude dran haben, dann dürfen wir sie einbinden und dürfen wir sie ihre Interessen auch unterstützen und ausleben lassen.
Ja.
Ich glaube, das, was viel häufiger passiert, ist, dass wir die übersehen.
Ja, oder eben durch das Verhalten, was irgendwie auffällig ist, durch das aggressive Verhalten dann eher in eine negative Resonanz gehen oder sowas.
Oder auch, dass wir merken, oh, das Kind kann ja gar nicht schreiben, ne? Das ist sich ganz schwer mit der Feinmotorik und Grobmotorik. Und dass wir dann eher wieder den Fokus auf das legen, was das Kind eigentlich nicht kann. Weil wir tendieren dazu, also wir Menschen tendieren dazu, eher das zu sehen, was wir nicht können oder was nicht so gut läuft. Und genau, dass man einfach versucht, offen zu bleiben und ja, die Individuen zu sehen, individuellen Menschen zu sehen. Ja. Und genauso individuell wie die Kinder sind ja auch die Eltern. Und deswegen, da gilt es wirklich eng miteinander zusammenzuarbeiten. Mhm. Und ich finde ja immer, ich weiß nicht, wie es dir geht, Lea, aber also ich hatte das Glück, in einer Klinik zu arbeiten, wo wir auch stationär gearbeitet haben. Mhm. Und je öfter man jemanden sieht, sei das jetzt mal durch ein Sommerfest oder durch irgendwelche Eltern-Kind-Aktionen in der Kita, je öfter man dort ist, desto wohler fühlt man sich auch und desto sicherer fühlt man sich auch, sensible Themen anzusprechen. Und ich glaube, Elternarbeit ist ja nicht nur an einem Elterngespräch im Jahr mit dem Elternteil Kontakt aufzunehmen, sondern im Idealfall schafft man das, so eine Erziehungspartnerschaft aufzubauen, wo sich alle Beteiligten wohlfühlen und dann kann man auch solche sensiblen Themen einfacher ansprechen.
Ja, absolut, absolut. Das braucht es immer, ne? Sicherheit, dass man gehört wird und gesehen wird mit dem, was man vielleicht an Herausforderungen hat und da eine Unterstützung bekommt.
Und vielleicht noch eine besondere Sache bei den Hochbegabten, das kann durchaus auch sein, dass Eltern dann Erwartungen haben, was dann alles getan werden muss, wie das Kind dann jetzt weitergefördert wird. Und auch da, ich sage immer, man kann ja nur Schritt für Schritt gehen, einfach zuhören und schauen, ja, das ist ja spannend, ja, das schauen wir uns gerne an und einfach auch hier geht es, ne, um die Wahrnehmung und um die Möglichkeiten und offen zu sein, neue Dinge zu lernen, weil niemand von uns weiß alles, niemand.
Mhm. Ja, vielleicht noch ganz zum Schluss, darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen, ich vermute aber schon, was die Antwort ist, Hochbegabung ist ja zu großen Teilen genetisch, oder? Also das, oder was ist der Grund für Hochbegabung?
Prinzipiell würde ich schon schätzen, dass es eine genetische Komponente gibt und da möchte ich nochmal auf zwei Themen hätte ich noch leer. Thema 1, wenn wir uns bewusst machen, dass wir Hochbegabung bei Kindern meistens oder sehr oft über Sprache wahrnehmen, dann müssen wir natürlich auch an all die Kinder denken, die möglicherweise durch das Raster fallen, weil sie sich sprachlich aus verschiedensten Gründen nicht so gut ausdrücken können. Mhm. Ja? Deswegen gibt es ja auch zum Beispiel in der Psychologie kultursensible Tests, die quasi genau da schauen, dass diese kulturellen Hintergründe irgendwie, dass die Personen, die man testet, keine Nachteile haben, weil das früher nämlich der Fall war. Ja, da hat man gedacht, nur die einen sind superior, die sind besser als andere und andere Menschen sind schlechter. Aber das stimmt nicht. Das war die Messbarkeit des Tests.
Ja.
Und das ist das eine, dass man einfach auch zum Beispiel Kinder mit Migrationshintergrund, Kinder, die eben sprachlich nicht so hochbegabt sind, sondern ihre Hochbegabung anders zeigen, dass man da vorsichtig ist. Und ich glaube, gerade da sind auch die Elterngespräche mit Menschen mit Migrationshintergrund wichtig, was den Eltern zu Hause auffällt, was ihr Kind zu Hause sagt, was sie vielleicht in der Kita nicht so beobachten können. Und das Zweite wäre nochmal dieser Thema Schulübertritt oder Übertritt von der Krippe schon in die große Gruppe, weil wir sehen, das Kind ist eigentlich viel weiter und könnte eigentlich schon in vielen Bereichen mit den größeren Kindern mitschwingen. Das sind dann oft auch Themen, die dann gerade bei Thema Hochbegabung angesprochen werden und die dann oft in einem Raum stehen. Und auch da kann ich nur sagen, schaut immer ganz, ganz individuell. Da gibt es nicht die eine richtige Lösung. Das, meiner Erfahrung nach gibt es das nicht. Und da muss man wirklich individuell schauen, was kann das Kind schon? Was sollte es für die Schule schon können? Was kann es noch nicht? Welche Möglichkeiten der alternativen Förderung gibt es, wenn es jetzt noch nicht in die Schule geht, dass es eben nicht in diese Unterforderung fällt, sondern dass es für seine Interessen entsprechend gefördert wird? Da muss man wirklich immer sehr individuell gucken. Und da kann ich nur sagen, danke, danke an alle da draußen fürs Zuhören, falls wir schon am Ende sind, und für die wirklich, wirklich wichtige und wertvolle Arbeit, weil jeder Mensch ist einzigartig. Und da sind auch Menschen mit Hochbegabungen also nicht ausgenommen, sondern das sind Teil unserer vielfältigen Gesellschaft. Und das gilt es einfach zu sehen und wahrzunehmen und wertzuschätzen.
Das war ein wunderschönes Schlusswort. Ich lasse das jetzt einfach so stehen und bedanke mich ganz recht herzlich, dass du wieder da warst, liebe Katrin. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
Ich danke dir, liebe Lea, und allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Ciao.
Tschüss. BOP, bedürfnisorientierte Pädagogik. Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder und Fachkräfte.